Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Stuart Hodgson. Ich kandidiere hier als Pastoren-Nachfolgekandidat für den, war das ein guter Begriff, im Nachfolge von unserem Pastor Thomas de Haseborg, der vor 2 Monaten jetzt in Ruhestand gegangen ist. Mensch, wie die Zeit vergeht, ne? Einmal jetzt ganz spontan nach hinten blicken, damit ihr das sehen könnt, was ich sehe. Nämlich ganz saubere Fenster. Darf ich alle bitten, aufzustehen, die gestern beim Putztag Hand angelegt haben? Schnell mal aufstehen, wenn du gestern beim Putzen da warst. Komm, 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 nicht schüchtern sein. Ganz herzlichen Dank. Nicht nur für die saubere Fenster, sondern für alles, was ihr angefasst habt. Ich war die Tage in England, dort, wo ich herkomme, wieder mal Linksfahren üben. Es gibt, die Engländer, die lieben Kreisverkehre. Und es gibt zu meiner großen Freude, es gibt in der Nähe von Swindon, ist das, nördlich von London, gibt es einen Kreisverkehr, der besteht aus Kreisverkehre. Es ist unglaublich, das Ding heißt auch etwas ironisch, The Magic Roundabout. Also, und ich glaube, weniger ironisch, etwas sorgeerregend aus meiner Sicht ist, wenn du zum nämlich zum Krankenhaus hin willst und kommst von der Ring Road in Cirencester, musst du durch diese Magic Roundabout hindurch, um überhaupt zum Krankenhaus zuzugelangen. Wie sieht das in der Praxis aus? Das ist das Ding. Und irgendwo lässt das tief blicken, was die Engländer angeht. Also, was macht das Volk aus? Das ist linksverkehrig, das ist, also die Tatsache, dass das Ding ironisch Magic Roundabout heißt, das lässt etwas von der ironischen Humor auch blicken und irgendwie alles etwas unlogisch und dennoch faszinierend, oder? Nun stell dir mal vor, du planst eine Reise nach England. Du hast noch gar keinen Zielort bestimmt, du hast noch keine Unterkunft oder keine Reiseausflüge bestellt. Du weißt ungefähr, was dich wartet. Und das finde ich ein gutes Bild, ein schönes Bild für unseren jetzigen Zustand jetzt, wo wir als Gemeinde in die Zukunft hineinblicken. Da haben wir im Forum am letzten Dienstag, das hatte Ellen kurz erwähnt, da haben wir so in ganz groben Zügen so diese kulturellen Eckpunkte betrachtet. Das sind noch gar keine feste Projekte oder bestimmte Ausflüge oder ganz konkrete Dinge beschrieben worden, aber die Leitung beschreibt etwas von der Kultur, in die wir hineingehen wollen. Wie gesagt, noch nichts Konkretes beschrieben, aber ich bin froh darüber und das holt mich ab, wenn ich mir vorstelle, das Christuszentrum möchte immer mehr eine Gemeinde werden, wo wir Menschen befähigen wollen, freisetzen wollen, helfen, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, herauszukitzeln, als dass wir schlicht Dienstpläne füllen. Und es macht mein Herz froh, wenn wir sagen, wir möchten auch Beziehungen nicht nur leben, sondern fördern. Wachsen in unsere Beziehung, meine Beziehung zu Gott nach oben, unsere Beziehung nach innen zueinander und die Beziehung, die wir alle pflegen, nach außen zur normalen, echten Welt, der dann Montagmorgen gleich anfängt. Und ich habe Freude darüber, so eine Kulturlandschaft, ich nenne das mal so, mir vorzustellen, und bin sehr gerne dabei, auch gespannt über das, was noch kommt, nämlich die Beschreibung von konkreten Projekten und Zielorten, wenn man so will. Aber für mich ist das so sieht Leib Christi aus, nach meiner Vorstellung. Das sind nicht einfach ein paar Vorturne, die von vorne alles regeln, sondern Leib Christi, das sind wir. Und Jesus hat uns gemeinsam dazu berufen, ihn zu anbeten, Gemeinschaft miteinander als Kinder des Vaters zu genießen und die frohe Botschaft nach außen zu unseren Mitmenschen zu tragen. Und es kann nur gut sein, wenn wir absichtlich versuchen, diese drei Beziehungsebenen miteinander zu fördern. Soweit. Letzte Woche hat Stefan über diese erste Beziehungsebene, die Beziehung nach oben zu Gott, Jesus Christus und seine Braut gesprochen. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, dann mache ich dir Mut, hör das nachher im Internet. Ich fand sie wirklich sehr ermutigend und auch bewegend. Heute geht es mir darum, die zweite Ebene zu betrachten. Beziehung fördern nach innen, untereinander, unsere Gemeinschaft zu stärken. Und ich werde gleich, wer es nachschlagen möchte, ich werde gleich aus dem Johannesevangelium Kapitel 10 die ersten 11 Verse vorlesen. Aber vorweg will ich sagen, es geht mir um zwei ganz bestimmte Zutaten bei dieser Beziehung untereinander. Wir machen schon vieles, um die Gemeinschaft zu stärken. Und das finde ich ganz großartig. Beate und Konsorten, die gute Gemeinschaft genießen, gestalten für uns. Öfters ganz lecker und immer ganz interessant. Das finde ich hervorragend und ich sehe sie nicht. Aber wer alles dran beteiligt ist, auch dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank. So, damit ihr euch ein bisschen entspannen könnt beim Vorlesen des Wortes, habe ich einen Clip für euch besorgt. Das untermauert auch thematisch das, was ich jetzt vorlesen werde. Und Fiete, wenn du so freundlich wirst und wir gucken Schafe, bitte nicht einschlafen dabei. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Und deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. So, diese Themen, dieser Abschnitt, die ersten 11 Verse von Johannes Kapitel 10, beinhalten sehr viele Themen. Da ist jede Menge Messias dabei, das ist das Thema Israel, das ist das Thema die Nationen, die auch von Gott angenommen werden. Ich möchte versuchen, anhand drei einfacher Beobachtungen etwas herauszukitzeln aus diesem Abschnitt, was relevant ist für unsere Beziehungen miteinander. Erstens, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus war bereit, alles zu geben für seine Herde. Alles zu geben für die, die er mit ihrem Namen rufen würde und noch wird. Er war bereit, sein Leben hinzulegen, nicht einfach als gut gemeinter Mensch, sondern als Gott, dem alle Ehre gebührt. Gott kam unter uns, der nahm an Fleisch und Blut. Und in erstaunlicher Weise, in kaum nachvollziehbarer Weise, hat er sein Leben für dich und für mich hingelegt und wieder aufgenommen, wie er das auch in diesem Abschnitt erwähnt, auf das Ziel hin, dass du und ich damit wir leben können. Und das nicht einfach so mal ein bisschen vor uns hinleben, sondern sein Ziel ist das, dass wir Leben haben in ganzer Fülle. Vielfältig und lebendig halt. Ein Leben, das sich leben lässt und genießen lässt. Das ist sein Ziel dabei. Er ist unsere gute Hirte. Und er freut sich, wenn wir Vertrauen finden zu ihm, die uns ermöglicht, auch seine Stimme zu folgen, ihm hinterherzugehen. Denn das ist nicht immer einfach. Ich bin die Tür zu den Schafen, sagt er. Und ihr lest dorthin, ich rede was anderes, aber es kommt dasselbe dabei heraus. Jesus sagt, es kommt zum himmlischen Vater keine zurück, es sei denn, er geht durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das Leben sollen wir haben in alle Fülle. Und das ist der Grund, weshalb der gute Hirte uns vorangehen möchte und uns mit ihm mitnehmen, auch in die Welt hinein. Er ruft seine Schafe hinaus, führt seine Schafe hinaus und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme erkennen. Ich wünschte mir immer mehr Vertrauen meinem guten Hirte gegenüber, damit ich immer mehr Bereitschaft ihm gegenüber bringe, auch die Herausforderung der Nachfolge gerecht zu werden. Wenn ihr genau hingeschaut habt bei diesem Clip, die Schafe, die von einer Weide durch diese enge Tür in die nächste Weide hineingeführt wurden, die Stimme, Klammer auf, und auch die Schafhunde, Klammer zu, des Hirten gefolgt, die Anweisung gefolgt. Es war keine, die wurden nicht in eine neue Weide hineinbefreit, damit sie einfach überall hinlaufen können, wo sie hinlaufen wollen. Das ganze Ding hat eine richtig schön sichtbare, aus dieser Vogelperspektive sichtbare Form gehabt. So fast wie eine Flüssigkeit, flüssige Schafe. Fand ich ganz faszinierend, oder? Der Punkt ist, die waren nicht einfach so befreit in die Freiheit hinein, schlicht das zu machen, was sie machen wollten, sondern die waren befreit in die Freiheit hinein, ihre Hirten nachzufolgen, den guten Hirten. Und Fiete, wenn du mir einen Klick weiterklicken könntest, ich möchte diese und noch ein. Diese Elemente heute Morgen herauszugreifen. Die Annahme des guten Hirtens, die Annahme des Sohn Gottes, der sagt, ich bin die Tür. Und es gibt keine, es gibt gar keine, an die die Einladung nicht herausgeht, komm durch diese Tür hindurch. Jesus selbst hat alle angenommen. Er hat Reiche angenommen, der hat Arme angenommen, der hat böse Menschen angenommen, der hat Steuerberater angenommen. Nicht irgendetwas hineinlesen, was ich nicht gesagt habe. Der hat Partytiere angenommen. Der hat Prostituierten angenommen. Ehebrecher, der hat mich angenommen. Der hat dich angenommen, wenn du in Jesus Christus bist. Seine Annahme ist bedingungslos. Seine Einladung ist bedingungslos. Alle sind von diesem guten Hirten eingeladen worden. Alle dürfen durch diese Tür hindurch treten. Und wer es tut, der geht in eine Beziehung hinein zu diesem Jesus, in der er erwarten kann, vom guten Hirten richtig herausgefordert zu werden. Nicht einfach frei herumlaufen zu dürfen, wie man sich das selbst vorstellt, sondern es geht darum, auch unter diesen sanften Joch der Herrschaft Jesu Christi herunterzukommen, proklamieren zu können mit gebeugten Knie: Du bist der Herr und ich bin gerne unter deiner liebevollen Herrschaft. Denn ich weiß, dein Ziel ist es, dass ich das Leben haben sollte in alle Ewigkeit und das in absolute Fülle. Nicht irgendwie halbgebacken, sondern in ganze Fülle. Diese zwei Beziehungszutaten von Gott: absolute Annahme und dann teilweise knallharte Herausforderung, behaupte ich mal, sind zwei ganz grundsätzliche Zutaten auch von der Gemeinschaft unter uns nach innen. Die prägen Gottes Beziehung zu seinem Volk seit Anfang an. Fängt im Garten Eden an. Abraham wurde angenommen. Irgendeinen nomadischen Typen wurde angenommen, nicht weil er toll war, sondern weil Gott ihn annehmen wollte. Und kriegte gleich die Riesenherausforderung: Ich nehme dich an und du verlässt jetzt dein Land, verlässt deine Familie, verlässt deinen Leuten und gehst an einem ganz fremden Ort. Mit dem Volk Israel war das genau das Gleiche. Gott hat sie befreit aus Ägypten. Er hat sie durch wunderbare Taten bewiesen, dass er sie angenommen hat, dass er sich zu seinem Volk gemacht hat. Und er hat sie freigesetzt in das verheißene Land hinein. Nicht einfach das zu machen, was sie wollen, sondern unter seinem Gesetz zu leben. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, was das für eine Riesenherausforderung war. Er hat sie angenommen und herausgefordert. Das geht durch die Bibel hindurch. Ich habe mir überlegt, über das Leben von Petrus zu predigen. Also der würde so oft angenommen und so oft herausgefordert, es ist kaum zu glauben. Innerhalb von ein paar wenigen Sätzen hören wir, Jesus sagt: Petrus, der gerade gesagt hat, du bist der Messias. Und Jesus sagte ihm: Petrus, das ist dir nicht von Fleisch und Blut offenbart worden. Auf diesen Felsen, auf dich, Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und da lese ich zwischen den Zeilen, wie Petrus zu seinem Brust schwellt auf und er dreht sich so zu den anderen Jüngern und sagt: Nicht auf euch, sondern auf mich. Und kurz danach, knapp danach, muss er von Jesus den Satz hören, wo Petrus, auf den die Gemeinde gebaut wird, gehört hat, Jesus sagt: Ich gehe nach Jerusalem, wo ich dann sterben werde. Petrus nimmt ihn in meinem Kopf und am Arm sagt: Jesus, rede nicht so ein dummes Zeugs. Jetzt frei übersetzt, versteht ihr, ne? Das muss nicht alles sein. Und kriegt den Satz zu hören: Petrus, weiche hinter mir, du Satan. Weiche hinter mir. Du weißt nicht, wovon du redest. Du denkst menschlich. Und ich weiß, was der Wille meines Vaters ist. Ich glaube, die anderen Jünger, die hinter Petrus gestanden haben, tja, lass mal seine Gemeinde auf dich bauen. Garten Gethsemane, Verleugnung. Petrus, härte meine Schafe, versorge meine Schafe. Eine Achterbahn von Annahme und Herausforderung. Auch bei mir. Ich spüre in letzter Zeit, wie Gott mir sagt, konzentriere dich ein bisschen weniger auf das Arbeiten für mich und ein bisschen mehr auf das mit mir Zusammensein. Verbringe einfach ein bisschen mehr Beziehungszeit mit mir und genieße mich, genieße unsere Beziehung. Genieße das Gespräch mit mir. Denn da drinne steckt, dreimal dürft ihr raten, da drinne steckt das Leben. Da drinne, das ist ein Geheimnis von Leben in aller Fülle. Ich habe mich herausfordern lassen, auch neulich von, ich nenne seinen Namen nicht, aber das ehemalige Pastor hier in der Gemeinde. Ich habe das Vorrecht, in letzter Zeit, dank eurer Zustimmung, beim Ältestenteam dabei zu sein, in ihrer Sitzung. Da hat Thomas mir vor einer Zeit gesagt, du pass mal auf, an einer ganz bestimmten Stelle, mit der Art, wie du kommunizierst. Und das habe ich gedacht, Schluck erstmal und habe drüber nachgedacht und habe erkannt, dass er absolut recht hatte. Es war ein guter Spruch, es war eine gute Herausforderung. Und ich weiß zu 100%, da zweifle ich überhaupt nicht daran, dass der Thomas für mich ist, dass er einfach als Bruder mich angenommen hat. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass er an der Stelle in total angenehmer Weise einfach zu die Finger sinnbildlich gehoben hat und gesagt, pass mal auf, denk mal drüber nach. Ist das hilfreich? Und ich habe erkannt, er hatte recht gehabt und ich habe das als Hilfe, zwar klein, mit einer kleinen Herausforderung, aber als Hilfe vom Herrn auch eingeordnet. Soweit zu meiner prinzipiellen These. Unsere Beziehung, die wir fördern wollen, die haben als zwei grundsätzliche Kulturmerkmale in sich diese Annahme voneinander und auch die Bereitschaft, uns herausfordern zu lassen von Gott und voneinander. Möglichst liebevoll, möglichst gnädig, aber doch herausfordern lassen. Wir sind nicht befreit worden von dem guten Hirten, einfach so frei zu laufen, wie ich mir das nach meiner Nase denke. Der Herr hat etwas im Sinne. Und ich möchte zwei Beispiele anführen, die verdeutlichen aus Bereiche des Alltags, wie das aussehen kann und die vielleicht auch hier und da als steile Botschaften auch rüberkommen. Da sehen wir dann. Das ist mir aber ein Anliegen, auch eine kleine Herausforderung vom Herrn. Der erste Bereich ist der Bereich der Ehe, der heilige Ehe. Wie verstehen wir die Ehe? Ich nehme gleich den Mund voll mit einer steilen Aussage in aller Offenheit, um euch zu sagen, wie ich nach meiner Überzeugung Gottes Absichten aus der Bibel auslege, was die Ehe angeht. Und Fiete, wenn du jetzt das schöne Bild und die Texte auch befreien könntest. Ich glaube, die Ehe aus biblischer Sicht ist eine Beziehung, oder es geht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau für das Leben und eine Beziehung, der uns den Rahmen gibt für ausgelebte Sexualität. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh auf der einen Seite es mir macht, behaupten zu können, dass Gott eine Absicht hat für Ehe. Und auf der anderen Seite, ihr könnt euch vielleicht nicht vorstellen, wie bewusst es mir ist, als 52-Jährige der, oh jetzt, Mensch, wie lange bin ich verheiratet? 28, fast. 28 Jahre verheiratet bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bewusst es mir ist, wie sehr ich den Mund voll nehme an dieser Stelle. Denn ich weiß, das Leben bringt eine Vielfach an komplizierte Situationen mit sich, die nicht in irgendeiner Weise einfach abzudecken sind mit so einer Aussage. Und dennoch will ich mit Freude diese Aussage machen, nach bestem Wissen und Gewissen, weil ich glaube, da ist ein Schlüssel drin, ich glaube, da ist eine Absicht drin Gottes, der möchte, dass ich und du und wir das Leben erleben, wie er sich das vorgestellt hat, in ganzer Fülle. Und auch wenn unsere Gesellschaft in Turbo-Modus dabei ist, uns zu sagen, das stimmt nicht, das gehört der Vergangenheit, möchte ich mit Liebe und ich hoffe mit Gnade sagen, ich glaube, dass das Gottes Absicht ist. Das bringt einen Haufen Schwierigkeiten mit sich. Und ich möchte als allererstes sagen, wenn du heute Morgen weißt, du passt da nicht rein in deine jetzigen Lebenssituation, oder wenn du sagst, ja, leider entspricht das meine Biografie nicht. Ich möchte ganz deutlich sagen, diese Annahme von Gott und auch von mir persönlich besteht zu 100%. Du bist annehmbar. Du bist wertvoll. Gott verachtet dich nicht und Gott verurteilt dich nicht. Und weißt du was? Ich möchte so sehr in eine Gemeinde zugehören, das so viel Gnade an den Tag legt und so viel Annahme an den Tag legt, dass wirklich alle hier willkommen sind, ohne verurteilt zu werden. Vollkommen egal, was sie hinter sich haben und wie sie jetzt leben. Da setze ich einen Punkt und sage, und ich möchte die Freiheit behalten, in Liebe und Gnade mich selbst herausfordern lassen von dem Herrn aller Herren. Und ich möchte die Freiheit haben, in Liebe und Gnade auch anderen, die in Jesu Nachfolge bewusst eintreten. Ich möchte auch die Freiheit haben, sie herauszufordern, nicht nur, aber auch anhand dieser Aussage, ein Leben nachzujagen mit Jesus, was diesem entspricht und was zum Leben führt, in alle Fülle. Annahme und Herausforderung. Herausforderung und Annahme. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren jetzt wirklich mich geschämt, mich entschuldigt, Buße getan vor Gott über meine Herzenshaltung manchen Leuten, manchen Gruppen gegenüber, die das Bild nicht entsprechen. Es tut mir nach wie vor sehr, sehr leid. Viele Menschen, die erleben keine Annahme in christlichen Kreisen, weil sie diesem nicht entsprechen. Ich möchte so sehr, dass sie angenommen werden. Und ich möchte so sehr, dass sie ein kompromissloses Evangelium hören. Und vor lauter Vertrauen in Jesus und vor lauter Begeisterung über die Möglichkeit, das Leben in aller Fülle zu leben und erleben. Ich möchte sie auch in angebrachter Weise herausfordern können, in Gottes Sinne. Und das habe ich deshalb als Beispiel angeführt, weil einige von euch mich im privaten Gespräch auch gefragt haben, wie stehst du dann zu Gruppe X und abweichender Lebenshaltung Y? Ich finde es wichtig, dass ihr wisst, wie ich dazu stehe. Zwar mit großer Ehrfurcht, auch teilweise mit wackeligen Knien, aber mit großer Freude darüber. Denn ich weiß, unsere Herden, er ist gut. Und er möchte uns in das echte Leben hineinführen. Ein zweites Beispiel. Ein weiter. Das möchte ich euch aufs Herz legen, wer sich ein bisschen mit den gesellschaftlichen Strömungen beschäftigen möchte. Das kann ich euch von Herzen empfehlen. Das ist eine Broschüre von dem gleichen Stefan Vater, der Stefan letzte Woche erwähnt hat. Das wird herausgegeben von der Geistlichen Gemeinde Erneuerung im Baptistenbund und ist dort kostenlos downzuladen. Zweites Beispiel, ganz schnell, in 3 Minuten. Erstes Beispiel war die Ehe. Wie leben wir Annahme und Herausforderungen auch im Bereich Ehe? Zweiter Bereich, junge Menschen. Nö. Gib mir mal kurz Zeichen, wenn du unter 25 bist. Lob und unter 25. Lob und Dank und Preis den Herrn für 1, 2, 3, 4, 5, also einschließlich die wirklich kleinen, 7 Hände. Stimmt? Oh, Entschuldigung. 8 Hände. Schön. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Und ich vermisse euer Mitmenschen. Ich vermisse die jungen Menschen hier. Wo bleiben die? Ich frage euch nicht. Ich bin bewusst etwas provozierend. Ich wünsche uns so viel mehr unter 25-jährigen Hände. Und das wird 2 Dinge benötigen oder setzt 2 Dinge voraus. 3-mal dürft ihr raten. Annahme und Herausforderung. Also diese Generation, eigentlich könnte ich das ausbauen bis 35, diese Generation gesellschaftlich betrachtet, wissenschaftlich, empirisch nachgeforscht, diese Generation hat Sehnsucht nach Annahme. Die hat Sehnsucht nach echte, authentische Beziehung. Die hat Sehnsucht danach, gemeinsam die Welt zu verändern, Dinge zu verbessern. Das ist kein christlicher frommer Predigerspruch, das sind wissenschaftliche Fakten über diese Generation. Fällt mir auf, annehmen wollen wir alle. Echte Beziehungen, authentische Beziehungen, die sich rütteln lassen, wollen wir auch fördern. Und den Auftrag haben wir alle mal, auch gemeinsam die Welt zu verändern mit Jesus. Denn das ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Fällt mir ein, es gibt eine relativ gute Überlappung da zu dieser Generation. Wenn wir das richtig kommunizieren und wenn wir sie aufnehmen, annehmen und wenn wir es wagen, sie auch herauszufordern in der Nachfolge Jesu. Und das wird bedeuten, sie zugehörig werden zu lassen, dass sie tatsächlich mitentscheiden über Dinge, dass wir hier unnötige Lampen und Kladderadatsch und überdimensionierte Boxen und was weiß ich entscheiden lassen und sie kaufen lassen mit deinem Geld. Denn die jungen Menschen, die bringen keins mit. Oder nicht allzu viel. Und sie werden Jesus kennenlernen. Und sie werden fröhlich in seine Nachfolge treten. Und so wie sie ihn erleben durch den Heiligen Geist, so wie sie die Echtheit der frohen Botschaft für sich entdecken Und so wie Sie merken, wir sind kein frommer Verein, der irgendwie im letzten Jahrhundert stecken geblieben ist, sondern das Ganze, das lebt. Und die anderen sind auch da, nicht weil sie so erzogen worden sind, sondern weil sie diesen auferstandenen Herrn auf geheimnisvolle Weise begegnet sind, weil etwas in ihnen lebt. Leute, echter als das geht gar nicht. Und dann als welche, die den Auftrag haben, die Welt zu verändern. Das ist eine packende Botschaft für diese Generation. Wollen wir sie annehmen? Wollen wir unsere anständige Räumlichkeiten von sie verunstalten lassen? Ohne geht's nicht. Kleine Herausforderung bei der Annahme von jungen Leuten. Ich weiß, ihr seid im Herzen dabei. Und das freut mich auch. Wollen wir Gott um seine Hilfe bitten, Beziehungen miteinander zu leben, Beziehungen mit denen zu leben, die noch nicht da sind? Also es sind mindestens 100 Leute, die zukünftig zu dieser Gemeinde zugehören, die heute noch gar nicht da sind. Bin ich mir ganz sicher. Die schlafen aus. Heute. Die zukünftig aber dazugehören, wollen wir Gott bitten um seine Hilfe, dass wir sie bedingungslos annehmen und dass wir den Mut auch, die Gewissheit auch finden, dass wir sie in liebevolle, gnädige Weise auch herausfordern, in der Nachfolge des guten Hirten zu gehen, dessen Stimme sie gehört haben und Vertrauen gelernt haben. Dann steh mal ganz kurz mit mir auf, lass uns miteinander beten und dann feiern wir das Abendmahl zusammen. Jesus, wir stehen vor dir wie eine Herde, vor dem guten Hirten. Wir stehen vor dir als Kinder, die angenommen sind, mit schrägen Biografien, mit unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wir preisen dich und danken dir dafür, dass du uns annimmst, dass diese Tür für alle offen ist. Und wir preisen dich und danken dir auch dafür, dass das Leben in aller Fülle weit besser ist, als einfach alles ausprobieren zu können, was ich meine, dazu gehört. Ich danke dir für dein Stecken und dein Stab. Die geben mir Sicherheit. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns als Gemeinde segnest, dass du uns hilfst, zu wachsen in der Annahme voneinander und in der liebevollen Herausforderung gegenseitig. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich spreche gerne den Segen über uns auf das Ziel hin, dass wir Leben haben in aller Fülle. Der Herr segne dich dazu auch. Der Herr behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten. Und der Herr schenke dir seinen Frieden. Amen.